Ja, da hat Gott diesem jungen Paar aus Nazareth, aus dem Norden, im Norden Israels, doch schon ganz schön was zugemutet. Wir haben jetzt gerade das Weihnachtsevangelium von Lukas gehört und Lukas und Matthäus, die berichten ja über diese Ereignisse, die tun das aus unterschiedlichen Warten. Das heißt, Lukas hat mehr die Maria im Blick, sie ist sicherlich auch die Quelle für seine Informationen. Matthäus schaut mehr auf Josef, guckt sich die oder weiß von den Dingen zu berichten aus seiner Perspektive. Ja, und Gott hat diesen beiden jungen Menschen richtig was zugemutet. Da wird sie schwanger, ohne dass Josef was dazu kann. Sie müssen dann nach Bethlehem, müssen sich einschreiben lassen. Also ganz schön heftig. Und ich möchte jetzt heute mal nicht aus dem Lukas-Evangelium was lesen, sondern aus dem Matthäus-Evangelium, was der Geburt Jesu, von der wir gerade gehört haben, etwas vorausgeht. Der Text steht in Matthäus 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies aber alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Dieser Josef wird also aufgefordert, dem Kind einen Namen zu geben. Der Name hat im orientalischen Raum eine große Bedeutung, zumindest zu jener Zeit. Der Name sagt was über den Menschen aus, der ihn trägt. Ich weiß nicht, ihr Kinder, ich sehe euch hier, ich blinzel immer ein bisschen, ich sehe euch nämlich fast wegen dem Licht, aber ihr Kinder, die ihr da seid, wisst ihr, was euer Name bedeutet? Falls nicht, fragt heute Abend mal eure Eltern. Also ich heiße Jochen. Jochen kommt von Joachim, vom Hebräischen, das heißt, Gott hilft auf. Unsere Tochter heißt Martina, ist jetzt kein biblischer Name, die Kämpferische. Und ja, in den letzten 15 Jahren haben wir doch das ein oder andere erkennen können, dass da ein ganz kämpferischer Geist auch in ihr drin ist. Unser Tobias von Tobia, Gott ist gut. Und auch das haben wir in den letzten Jahren vielfach erfahren. Also so ein Name, der kann schon was aussagen. Das kann eine vorweggenommene Beschreibung der Persönlichkeit sein. Es kann auch eine Bestimmung, es kann auch ein Auftrag sein. Manchmal sogar, und das verwundert uns etwas, finden wir in der Bibel auch Zeichenhandlungen durch Namen, wo Gott eine bestimmte Botschaft, die er seinem Volk mitteilen möchte, unterstreicht. Ganz krass finde ich die Kinder des Propheten Hosea im Alten Testament. Da gibt Gott ganz direkte Anweisungen, die Kinder zu benennen. Das erste heißt Jezreel, Gott sät, das geht ja noch. Aber das zweite heißt Lo-Ruhama, nicht erbarmen. Komischer Name. Und Lo-Ami, das dritte, nicht mein Volk. Manch einer von euch denkt vielleicht auch an Abram, der in Abraham umbenannt wird. An Jakob, der zu Israel wird. Oder an Naomi, das heißt Wonne, die sich selbst nach ihren Erfahrungen den Namen Mara, die Bittere, gibt. Hier also in diesem Bericht, vorweihnachtlichen Bericht, erhält Josef den Auftrag seinem Kind, also seinem Kind, es ist ja nicht seins, aber er erhält den Auftrag, diesem Kind den Namen Jesus zu erteilen. Der Name Jesus, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, so die lateinische Form des altgriechischen Jesus, bedeutet, heißt im Hebräischen Yeshua und bedeutet, Yahweh ist Heil. Yahweh ist Heil. Und wir haben es gelesen, als der Engel dem Josef im Traum diesen Namen nennt, da liefert er auch gleich die Erklärung dazu. Und um diesen Text, um diesen Satz, einen Satz soll es heute gehen. Er liefert die Erklärung, die heißt, Du sollst seinen Namen Jeshua nennen, Gott ist heil, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er wird sein Volk retten von seinen Sünden. In den christlichen Gemeinden unserer Tage wird, soweit ich das beurteilen kann, viel weniger über Sünde geredet oder gepredigt, als ich das noch in den 80er Jahren erlebt habe. Ich habe mich im Jahr 1983 bekehrt. Und damals, als ich so zu Christus gefunden habe, da ging es mir gar nicht so sehr um ein Mehr an Erfahrungen, an Erlebnissen, um das Erleben von irgendwelchen Wundern oder geistlichen Reichtümern. Was mich damals als 17-Jährigen in die Arme Gottes trieb, das war das Bewusstsein und die tiefe Verstörung darüber, trotz aller ernsthafter Frömmigkeit von ihm getrennt zu sein. Dass heute weniger über Sünde gesprochen wird als damals, so zumindest in meiner Wahrnehmung, das mag daran liegen, dass Sünde auch unter Christen heute vorwiegend als unmoralisches Verhalten verstanden wird, meistens auf sexuellem Gebiet. Das ist das Erste, was uns dazu einfällt. Sünde, das ist so ein Begriff aus der Schmuddelecke. Etwas, was Christen ja nicht tun oder zumindest nicht in einem Ausmaß, das besorgniserregend wäre. Beim Stichwort Sünde, so diese Übertretung der moralischen Gebote Gottes im Blick zu haben, das ist ja auch nicht falsch. Und trotzdem ist damit das Eigentliche über die Sünde weder beschrieben noch ausgesagt. Denn wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass die Bibel ein viel tiefer gehendes Sündenverständnis hat. Sünde, das ist nicht nur Ungehorsam gegenüber Gott oder ein Verstoß gegen sein Gebot oder die unmoralische Tat. Sünde meint vor allem die tiefgreifende Beziehungsstörung, die wir durch unser Verhalten jeden Tag aufs Neue verursachen, derer wir uns schuldig machen und unter der wir letztlich sowohl als Täter als auch als Opfer leiden. Sünde, das ist nicht nur eine Haltung. Sünde, das ist nicht nur eine Tat. Sünde, das ist ein Zustand der Trennung von Gott, den wir auch von uns aus nicht überwinden können und der unser ganzes Leben prägt. Jetzt denkt sich wahrscheinlich der eine oder andere, meine Güte, was macht der da vorne? Wie kann der an Heiligabend über Sünde predigen? Ist es nicht völlig verfehlt? Ja, ich habe mir die Frage auch gestellt. Aber dann feststellen müssen, dieser Auftrag des Engels an Josef und die nachfolgende Erklärung, die machen ganz deutlich, dass dieses Thema, und das hat mich auch überrascht, dass dieses Thema seinen festen Platz im Weihnachtsgeschehen hat. Und noch mehr, dass wir Weihnachten und mit Weihnachten diesen ganzen Sinn der Menschwerdung Gottes nicht verstehen können, wenn wir diesen Aspekt außer Acht lassen. Denn mit dieser Ankündigung, er wird sein Volk retten von seinen Sünden, er, Jeshua, da skizziert der Engel ja nicht nur den messianischen Auftrag Jesu, er nimmt damit auch vorweg, woran sich Jesus im Lauf seines Lebens und insbesondere in den 3 Jahren seines öffentlichen Auftretens, woran sich immer wieder die Geister auch scheiden werden. Zeitlebens wird dieses Kind in der Krippe mit den unterschiedlichsten Erwartungen und Ansprüchen konfrontiert werden. Und längst nicht alle Erwartungen an ihn werden seinem göttlichen Auftrag entsprechen. Und so wird er tatsächlich auch immer wieder viele Menschen enttäuschen. Sicher, das Volk Israel, das sich zu jener Zeit seit 60 Jahren unter römischer Herrschaft befindet, ja, natürlich, die sehnen sich schon nach einem Erlöser, einem Erretter. Aber die meisten von Jesu Volksgenossen, die denken dabei natürlich an einen politischen Führer, der den Aufstand gegen die Römer anführt und der sie mit Gewalt aus dem Land vertreibt und so die Autonomie Israels, seine Selbstbestimmung, seine Unabhängigkeit wiederherstellt. Die Juden, ja, die hatten es satt, fremdbestimmt und eingeschränkt zu sein in ihren Möglichkeiten und in ihrer Entfaltung. Und so wundert es nicht, dass dieses Kind, dieser Jesus, und da zitiere ich jetzt mal Josef Ratzinger, der schreibt es ja schön, sicher nicht den unmittelbaren Erwartungen des messianischen Heils der Menschen entspricht, die sich, und jetzt kommt's, nicht so sehr von ihren Sünden, sondern vielmehr von ihren Leiden, von ihrer Unfreiheit, von ihrer Armseligkeit bedrängt fühlen. Nicht so sehr von ihren Sünden, sondern mehr von ihren Leiden. Wenn wir das so betrachten, da drängt sich doch, finde ich, trotz des Abstands von 2000 Jahren die Frage auch, ob das nicht auch auf uns zutrifft, die wir uns ja in einer ganz ähnlichen Situation befinden. Sind nicht auch wir gerade in den letzten beiden Jahren in unserer Freiheit, in unserer Autonomie, in unserer Selbstbestimmung, in unserem Recht auf Selbstentfaltung, in unserer Bewegungs- und in unserer Handlungsfreiheit massiv eingeschränkt worden und fremdbestimmt? Ich meine ja, und so überrascht es nicht, dass Christen sich, so wie damals, so eben auch heute, mit ganz vielfältigen Wünschen und Bedürfnissen, mit Erwartungen, Ansprüchen und Forderungen an Christus wenden, er sich diesen Dingen gegenüber sieht. Die Rufe nach Selbstbestimmung, nach Autonomie, nach Freiheit. Nein, die dürften heute kaum leiser sein als damals. Und auch diese gewaltige Zunahme an Spannungen und Aggressionen, wie Sie sie damals wahrscheinlich erlebt haben, die erkennen wir auch heute, wenn auch aus anderen Gründen. Und in diese schwierige Situation spricht der Engel seine Botschaft hinein. Und was in der Namenswahl schon angedeutet ist, das wird im Lauf des Lebens Jesu immer wieder neu entfaltet, wird seine Bestätigung, wird seine Erfüllung finden. Es gibt ein ganz schönes, eindrückliches Beispiel dafür. Das liefert der Evangelist Markus. Ihr kennt es alle, er berichtet von einer Begebenheit, wo vier Männer einen Gelähmten durch das Dach, damals waren es ja Flachdächer, die haben den Lähm rausgeschlagen, durch das Flachdach runterlassen zu Jesu Füßen, weil sie nicht ins Haus rauskommen, weil die Volksmengen die Eingänge zugemacht haben, also weil es einfach voll ist. Auf normalem Weg sind sie nicht hingekommen, haben sie es durchs Dach gemacht. Naja, und die Not dieses Mannes, dieses Gelähmten, na, die ist ja wohl offensichtlich und auch sein zentrales Anliegen und das dieser vier Menschen. Es ist ein Hilfeschrei, ein Ruf nach körperlicher Heilung und Gesundheit. Das scheint Jesus aber gar nicht zu interessieren. Für viele und vielleicht auch für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, sagt er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Deine Sünden sind vergeben. Ja, darum war das dem Gelähmten und auch seinen Freunden doch gar nicht gegangen. Der Gelähmte sollte gehen können, deshalb haben sie ihn gebracht, nicht von seinen Sünden befreit werden. Naja, und durch diesen Satz zieht Jesus den doppelten Unmut derer auf sich, die ihm dazuhören und die dabei stehen. Zum einen die Schriftgelehrten, die entsetzt sind, weil er sich damit mit Gott auf eine Stufe stellt, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Na, und die anderen sind enttäuscht, weil er das eigentliche Leid, also zumindest das, was sie als das eigentliche Leid wahrnehmen, das Anliegen dieses Mannes, sein Anliegen nach Heilung und vielleicht auch die Sensationsgier der Zuschauer einfach ignoriert. Es ist auch für uns heute manchmal echt schwer zu ertragen, dass Jesus sich so wenig um unsere Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern scheint und unsere Einschränkungen, die wir erleben, nicht einfach beiseite schiebt und uns in die Freiheit führt. Und es ist ein schwacher Trost zu wissen, dass es uns da auch nicht viel besser geht als seinen Aposteln. Ja, denken wir an Paulus. Paulus bittet Gott mehrfach diesen Stachel in seinem Fleisch, wir wissen nicht genau, was es ist, wahrscheinlich ein körperliches Gebrechen, eine Krankheit, wegzunehmen. Und da sagt Gott ihm, meine Gnade genügt dir. Als die 12 Jünger von ihrem Missionseinsatz zurückkommen und sich wahnsinnig freuen, dass sie Wunder und Zeichen wirken können, dass sogar die Dämonen ausgetrieben werden können, da sagt Jesus, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Mit solchen Aussagen stellt Jesus unsere Sicht der Dinge einmal mehr auf den Kopf. Er lässt sich, und fast möchte man sagen, Gott sei Dank, er lässt sich nicht beirren und er lässt sich nicht davon abbringen, unser eigentliches Problem in Angriff zu nehmen und das ist das Schöne und die Botschaft von Weihnachten, zu lösen. Trotz verschiedenster Ablenkungsversuche geht er unbeirrt seinen Weg zu unserem Gunsten und zu unserem Heil. Als Jesus einmal davon spricht, dass er in Jerusalem sterben wird, da tadelt ihn Petrus. Gott behüte dich, Herr, das wird dir keinesfalls widerfahren. Naja, was als gut gemeinter Zuspruch Petrus' Lippen verlassen hat, mutiert in Sekundenbruchteilen zu einer bösen Versuchung, sodass Jesus mit deutlichen Worten reagiert, fast schon schroff. Er sagt, er wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Mit anderen Worten, lieber Simon, ich formuliere es mal freundlich, hier geht es nicht um mich oder mein Wohlergehen. Hier geht es um euch und darum, die Sünde zu überwinden, die euch von mir und von meinem Vater trennt. Und da gibt es einen Weg, den ich gehen muss, dir zum Heil. Wir haben als Menschen oft das Augenscheinliche im Blick. Wir sehen auf das Naheliegende und selten erkennen wir das eigentliche Problem, so wie der Gelähmte vielleicht auch. Aber Gott weiß, dass unsere eigentliche Not, aus der sich alle anderen Nöte ergeben, an ganz anderer Stelle verortet ist, als wir das manchmal denken. Nämlich in unserer Trennung, in unserer Abgrenzung von ihm. Und deshalb sendet er seinen Sohn. Oder genauer formuliert, deshalb kommt er selber in Gestalt seines Sohnes auf diese Welt, begibt sich in die Hände derer, die ihn eigentlich gar nicht haben wollen. Wir lesen zu Johannes, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber er kommt zu denen, begibt sich in die Hände derer, die ihn eigentlich nicht haben wollen und eröffnet so die Möglichkeit der Versöhnung. Er versöhnt den Menschen mit sich und er schafft so die Voraussetzung dafür, dass jeder sich auch mit sich selbst, mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten, mit seinem Versagen, mit seiner gefühlten Bedeutungslosigkeit inmitten eines scheinbaren Universums von Topmodels und Superstars versöhnen kann. Und er legt die Grundlage dafür, dass wir auch untereinander und miteinander versöhnt leben können. Dieses Kind in der Krippe will die Welt nicht beglücken. Es will weder die Römer aus Israel vertreiben, noch sich einen Namen als jüdischen, großen jüdischen Lehrer machen. Dieses Neugeborene will weder sein eigenes noch irgendein fremdes Volk zu Herrschaft, Macht und Reichtum führen, Vokabeln, die uns auch vertraut sind. Auch wenn er der Herr der Welt ist und das könnte. Dieses Kind wird im Lauf seines Lebens nicht alles Leid und nicht alle Krankheit aus dieser Welt verbannen, auch wenn er Herr über Krankheit, Gesundheit und die Naturgewalten ist und ihm alle Macht auf Erden gegeben ist. Dieses Kind, und das ist die Botschaft von Weihnachten für mich, dieses Kind kommt aus einem anderen Grund. Es rettet sein Volk von seinen Sünden. Es überwindet die Trennung, diesen tiefen Graben, den unser Misstrauen, den unser Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung und unsere Gier nach Leben und Erleben aufgerissen haben. Dieses Kind kommt, um Gott bekannt zu machen, um uns zu zeigen, wie gut er ist und wie gut er es mit uns meint. Und es kommt, um uns mit ihm, mit uns selbst und mit anderen zu versöhnen. In den Ehen, in den Familien, in der Gesellschaft und auch in den Gemeinden. Versöhnung und Frieden, das ist es, wonach wir uns als beziehungsorientierte Geschöpfe im tiefsten Inneren unseres Wesens sehnen. Versöhnung und Frieden. Christus hat beides gebracht. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir haben es schon gesungen, wir werden es auch wieder singen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit. In diesem Sinn wünsche ich euch allen ein ganz gesegnetes, ein friedvolles und jetzt möchte ich ergänzen, und von Versöhnung geprägtes Weihnachtsfest.